Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Voyeurismus der Selbstzerstörung, Glück oder einfach nur Talent? Hallihallo und willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung der zweiteiligen Skandalenthüllungsstory, aka Charlie Sheen, die seit dem 10.09. auf Netflix läuft. Bevor wir uns da reinstürzen, folgt, like, kommentiert, Facebook, Instagram, kommt auf die Telestammtisch-Website www.tele-stammtisch.de oder auf unseren Community-Server. Da seid ihr natürlich immer herzlich willkommen. Doch wer sind wir, die alten Wilden? Ich bin der Sven und an meiner Seite ist das absolute Party-Animal-Löwengetier Bodo. Hallo, Bodo.
Definitiv nur Glück und ganz wenig Talent.
Ja, das sowieso. Also aber wir wollen ja nicht über uns reden. Was? Entschuldigung.
Ich habe von mir gesprochen, natürlich.
Ja, ich schließe mich da ja absolut an.
Ja, ja. Okay. Ich glaube, da haben zwei Richtigen gefunden.
Ach ja, das passt. Gut, dann Charlie Sheen. Bist du ein Charlie Sheen-Fan und wie bist du zu Charlie Sheen gekommen?
Ich war lange ein sehr großer Charlie Sheen-Fan. Also ich bin vor allem so in meinen Jugendjahren durch die Serien an ihn gekommen. Also zuerst noch Spin City. Da hat er Anfang 2000er Michael J. Fox abgelöst, also die Hauptrolle, weil er da wegen seiner Parkinson-Erkrankung nicht mehr mitmachen konnte. Und da ist Charlie Sheen eingesprungen. Und dann irgendwann kam ja Two and a Half Men. Und wie das so ist, als Halbstark in den 2000ern, hat man gedacht, das ist genau das Mannesbild, das ich auch repräsentieren will. Ich möchte genauso sein wie dieser Typ, so ein bisschen verrucht und Frauenheld und weiß ich was. Viel Geld, wohnt irgendwo schön am Strand. Und das war so waren meine ersten Berührungspunkte mit Charlie Sheen, hat mir dann noch seine Filme reingezogen, so die bekannten Platoon, die Hotshots, die beiden Teile finde ich auch grandios, Wall Street natürlich, Ferris macht Blau, wo er ja auch einen kurzen Auftritt hatte und so. Und ja, da bin ich wirklich schon ein bisschen zum Charlie Sheen-Fan geworden. Wir werden dann im Verlauf vom Podcast vielleicht noch herausfinden, dass das irgendwann dann so ein bisschen abgeflacht ist. Und wie also sieht es bei dir aus?
Bei mir waren es tatsächlich schon die 90er. Also ich bin ein Riesenfan von der ursprünglichen Fassung, das muss man leider ja sagen, weil auch Netflix eine katastrophale neue Synchronisierung in Auftrag gegeben hat für die Indianer von Cleveland. Der, ja, das ist einer meiner Favorite-Filme gewesen. Ich wollte auch wie Vaughn sein, mir dauernd an den Kronjuwelen rumspielen, laufen und dann auf den Boden spucken. Die Frisur hatte ich mir da hinten so auch ausrasiert, mit Zacken drin, hatte ich mir tatsächlich auch überlegt, dachte ich, aber es ist vielleicht zu provokativ. Nein, aber ich bin darüber auch auf ihn gestolpert und habe dann halt auch später mit Platoon weitergemacht, mit Wall Street, mit Rote Flut und Navy Seals, natürlich eher so die Action-Sachen für mich. Ja, Spin City habe ich mit Fox wirklich auch alles gesehen und fand's mega, fand auch die Umstellung gut gelungen. Der hat es echt gut gemacht und war auch traurig, dass es dann eingestellt haben. Two and a Half Men hatte ich eine Phase, aber jetzt ist es wirklich so, ich kann mir ein, zwei Folgen höchstens angucken, dann ist vorbei. Aber das liegt ja tatsächlich jetzt nicht mal an Charlie Sheen.
Ja, es ist schlecht gealtert, glaube ich, auch ein bisschen. Also das kannst du jetzt heute vielleicht nicht mehr so bringen. Aber das ist bei 2000er-Serien noch oftmals so der Fall. Ich denke da auch an Californication oder andere Dinge aus dieser Zeit. Da waren wir vielleicht im richtigen Alter damals, aber heute weiß ich auch nicht. Also ich habe mir auch seit Jahren keine Two and a Half Man-Folgen mehr angesehen. Ich denke, es würde mich heute auch nicht mehr so kriegen wie damals.
Ja. Also es war tatsächlich, ich habe vor ein paar Tagen mal wieder eine gesehen, die ich auch mag, wo Claire Michael Duncan mitspielt und den Vater einer jungen Dame, die Ach Gott, jetzt jedes Mal vergesse ich diesen Namen von dem Jungen. Wie heißt er?
Jake, also der Jake, genau. Angus. Genau. Angus, wie zum Nachnamen weiß ich auch nicht mehr genau.
Ja, Jake mitnimmt. Und das ist eine gute Folge mit diesem Handy. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Das gibt es irgendwie als Meme, wo auch rumgeht. Und die fand ich auch noch lustig, aber so der Rest ist wirklich, was ich gedacht habe, oh Gott, boah, das nervt und Alan nervt und naja, gut. Uns wird ja tatsächlich suggeriert, es kommt zu einem Seelenstriptease. Es gibt keine Tabus. Oder ist es vielleicht doch nur eine kleine Promophase für seine am 9. September erschienene Biografie? Wie siehst du das? Hat die Doku einen zweckmäßigen Platz oder ist es einfach reine Promo?
Also ich habe mir noch ein Interview angehört vom Regisseur Andrew Ramsey, heißt er. Und der hatte ja die Idee für eine Doku, wollte aber nicht so diese 0815-Doku machen, wo eben irgendjemand was promoten möchte. Und irgendwann ist er da auf Charlie Sheen gekommen und hat ihn angefragt. Und Charlie Sheen habe gesagt, also das wissen wir natürlich nicht, das sind alles nur Aussagen des Regisseurs, warum sollte man eine Doku über mich machen jetzt zu diesem Zeitpunkt? Also deshalb glaube ich, dass sie jetzt erscheint hat, ist wahrscheinlich kein Zufall. Er wurde ja auch vor kurzem 60 Jahre alt am 3. September und eben sein Buch erscheint. Ich denke, man hat es dann schon so getimt, dass es irgendwie so da reinpasst mit diesen beiden Dingen. Aber ursprünglich gehe ich mal davon aus, war es nicht so geplant. Und ich weiß auch nicht, das ist nur eine Vermutung von mir, dass er vielleicht, also der Regisseur Charlie Sheen, erst darauf gebracht hat, dann dieses Buch zu schreiben im Laufe, dass er diese ganze Geschichte dann in dieser Doku aufgearbeitet hat, dass er vielleicht dann auf die Idee gekommen ist, er könnte doch seine Geschichte noch niederschreiben. Ist nur eine Vermutung, da weiß ich nicht, habe ich kein Wissen dazu, habe ich auch nichts gefunden. Aber von dem her, wenn man dem Regisseur glauben kann, dann ist das nicht die erste Intention gewesen für diese Dokumentation.
Ja, ich bin bei dem Thema, ich pack alles aus, es gibt keine Tabus und nur die Wahrheit, bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden mittlerweile, weil meistens nicht wirklich irgendwie was erzählt wird, was man jetzt noch nicht wusste. Oder es kommt dann teilweise nur zu einer Art Selbstbeweihräucherung und ich bin an gar nichts schuld und ja, ich bin da wirklich über die Jahre sehr, sehr vorsichtig geworden und beachte es gerade so Sachen, wenn, weil Charlie Sheen ja auch Teil meiner Jugend ist, beachte ich es dann schon wirklich mit Adleraugen. Ich glaube aber, eine wirklich Inhaltsangabe brauchen wir hier nicht. Also es geht um Charlie Sheen von Geburt bis jetzt und ja, wir haben ein paar Textzeilen, die eingeblendet werden. Wir haben viele Interviews. Wie hat dir so der klassische Aufbau gefallen? Bist du eher so ein Typ, der es geradlinig mag, oder hättest du auch hin, zurück, vorwärts, rückwärts Zeitsprünge mit in Kauf genommen?
Die gibt es ja teilweise sogar ein bisschen. Also klar, die Story ist schon stringent, wenn ich es dann einfach sagen kann, aufgezogen mit so ein paar Einschüben zwischendurch, aber eben man kann relativ dem Leben von ihm folgen. Es wird natürlich auch immer ein bisschen noch heiß gemacht auf das, was dann noch folgt. Deshalb springt man da teilweise auch ein bisschen vor und zurück. Aber sonst so die Aufmachung der Doku hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil es ist ja nicht so klassisch, dass man nur mit irgendwie alten Filmaufnahmen arbeitet, sondern man hat ja eben diese Interviews, man hat alte Filmaufnahmen, man sieht zum ersten Mal auch Filme, die er ja zusammen mit seinem Bruder, mit Emilio gedreht hat, als sie noch Kinder waren. Was ich zum Beispiel einen sehr lustigen Aspekt fand der ganzen Geschichte, weil sie ja ihrem Vater Martin Sheen nacheifern wollten, haben sie quasi das nachgedreht, was sie vom Vater im Kino gesehen haben. Solche Dinge werden eingespielt, so unveröffentlichte Aufnahmen. Dann haben wir auch so nachgedrehte Szenen, wo man wahrscheinlich kein Filmmaterial davon gesehen hat. Dann irgendwelche privaten Aufnahmen, wo Charlie Sheen schon ziemlich am Abdriften ist, wo ihn sein Drogendealer mal irgendwie vor dem Swimmingpool filmt und solche Sachen. Also das fand ich schon noch eine coole Zusammenstellung. Und was ich auch toll fand, dass die manchmal die Filmszenen dafür verwendet haben, irgendeine Szene aus der Biografie von Charlie Sheen nachzustellen. Gerade mit seinem Vater, der ja in der Doku, das darf ich wohl sagen, denke ich jetzt mal, ist ja kein großer Spoiler, nicht zu Wort kommen wollte, weil er da eben zu nah involviert war in diese ganze Geschichte. Arbeiten Sie dann dafür mit solchen Ausschnitten, mit Filmausschnitten aus Martin Sheens Filmen oder Filmen, wo Sie zusammengearbeitet haben? Gab es ja auch das eine oder andere. Und das fand ich irgendwie noch schön, dass es da so eine Mixtur gab, so aus verschiedenen Arten und Weisen, wie diese Doku gestaltet wurde. Aber eben, mir hätte es auch gefallen, wenn man da noch ein bisschen mehr hin und her gesprungen ist. Aber so den Werdegang, vor allem bei ihm so ein bisschen nachverfolgen zu können, da fand ich es eigentlich schon sinnvoll, weil man sieht dann, wo die einzelnen Stationen am Ende hinführen. Und da hätte ich es irgendwie komisch gefunden, wenn man da zu sehr hin und her gesprungen wäre. Kurze Frage, lange Antwort.
Also ich fand den auch gut. Ich finde, ich mag das Strukturierte. Ich bin kein Freund von, wir springen jetzt irgendwie 20 Jahre vor und dann wieder 50 Jahre zurück. Das ist was, das bringt mich irgendwie völlig aus dem Konzept. Und gerade so der tolle Anfang, und du hast ja schon erwähnt, diese Videos, die aufgenommen haben, da sind ja ein paar Sachen dabei, wo ich mich echt gefragt habe, krass, wie habt denn das gemacht? Also du siehst da schon ein gewisses Talent, das natürlich auch von zu Hause mitgegeben wird und auch durch den Vater, also durch Martin Sheen dann gefördert wurde teilweise. Sie haben dann auch eine Abmachung gemacht. Also Charlie Sheen hat gesagt, er würde gerne Schauspieler werden und würde es gerne versuchen, hat aber auch die Highschool nicht abgeschlossen und sie haben dann eine Abmachung getroffen, dass es hieß, wenn du da keinen Erfolg hast, dann machst du irgendwie deinen Abschluss nach. Und gerade so diese Story mit Martin Sheen, die nimmt ja schon relativ, also die nimmt schon wirklich viel, viel Platz ein. Und ich finde es schade, dass Martin genauso wie Emilio Estevez auch gesagt haben, sie wollen da sich nicht äußern. Da hätte mir gerne noch denen ihren Standpunkt oder denen ihren Erzählungen, hätte mir, glaube ich, da auch nochmal ein spannenderes Kapitel geöffnet.
Ja, aber wie gesagt, ich kann es gut verstehen, dass sie sich da rausnehmen wollten, weil wie es dann erzählt wird, finde ich es eben dann auch schön gelöst. Also weil der Vater immer reinkommt und auch durch die Aussagen von Charlie selbst, welche Bedeutung das sein Vater in seinem Leben eingenommen hat, finde ich es eben doch toll. Also man spürt trotzdem, finde ich, seinen Vater extrem raus. Bei seinem Bruder ist das etwas weniger der Fall. Ich weiß auch nicht, da am Anfang vielleicht noch eher, als sie sich da auch noch ein bisschen rivalisiert haben als Kinder. Aber ja, wenn der Vater und der Bruder entscheiden, da nicht mitzumachen, klar wäre es vielleicht schön gewesen, aber ich finde, sie haben das relativ elegant aufgefangen mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch krass, was für Leute da zu den Interviews eingeladen werden. Also wir haben Sean Penn, der natürlich auch einer der Wilderen ist, aber damals schon ordentlich gefeiert hat. Wir haben Stories über Nick Cage. Da hat's mich so ein paar Mal echt gewundert, wo ich dachte, det mich mal interessieren, inwieweit du eine Ich-darf-alles-sagen-Klausel unterschrieben hast, weil der erzählt ja schon von viel, also Drogen als A und O, und es geht ja nur um Drogeneskapaden eigentlich und was daraus dann irgendwie für Resultate oder halt keine Resultate halt rauskam. Aber ja, wie gesagt, also er erzählt von einigen Leuten ein bisschen was, wo ich gedacht habe, naja, bin ich mal gespannt, ob die das auch so dolle finden, wenn du das da hier gerade in die Kamera präsentierst. Waren es dir irgendwann zu viele Interviews und zu viele Montagen? Hättest du vielleicht auch, weil es sind 2x90 Minuten, das ist schon ordentlich Material, und manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, boah, das ist mir wird's gerade ein bisschen zu viel. Also du wirst ja schon mit vielen Infos erschlagen. Findest du die zweimal 90 Minuten aufgeblasen oder hättest du das vielleicht auch ein bisschen anders? Also ich hätte es mir zum Beispiel als Miniserie dann wirklich so in 4x45 Minuten hätte es mir, glaube ich, einen Ticken besser gefallen als 2x90 Minuten.
Ja, das ist jetzt die Frage. Also was hätte das für einen Unterschied gemacht? Am Ende wäre sie dann doch 3 Stunden lang geworden, die Doku, auch wenn man sie vielleicht ein bisschen schöner portioniert hätte. Ich war aber ähnlich wie du, vor allem als ich heute gesehen habe, also wir sprechen ja am Veröffentlichungstag, haben wir ja beide jetzt die Serie, wenn man dem so sagen will, oder den Doc-Film besser gesagt gesehen. Und als ich gesehen habe, dass die 3 Stunden dauert, diese Doku, habe ich auch gedacht, puh, gibt das denn so viel hin und muss das wirklich, ist das wirklich nötig? Ich bin nämlich auch eher einer, der eher skeptisch ist bei längeren Laufzeiten und meistens deshalb Filme auch runterwertet wegen der Lauflänge. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat mich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben zu Charlie Sheen seit meiner Jugend eine Bindung habe und auch die ganzen Kontroversen und Negativschlagzeilen, die es dann vor allem in den 2010ern gegeben hat, relativ nah mitbekommen habe, am Anfang zumindest, hat mich doch durch die ganze Lauflänge irgendwie, hat es mich unterhalten. Müsste sie so lange sein? Wahrscheinlich nicht. Da und dort hätte man vielleicht ein bisschen was rausnehmen können. Es geht vor allem so um emotionalere Teile, die ich so, ja, wäre jetzt das wirklich noch nötig gewesen, dass man das drin lässt? Man weiß ja ein bisschen, wo es hingehen soll, aber wir reden hier immer noch von einer Netflix-Produktion, die ja auch ein bisschen Effekthascherei betreiben möchte, und da muss ich sagen, kann ich da noch ein Auge zudrücken. Also ich bin da vielleicht ein bisschen weniger streng als du.
Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu oldschool. Ich meine, wenn ich meine 4 Teile hätte, ist es einfacher, wenn du nach 2 sagst, okay, ich gucke den Rest morgen, als wenn du mitten im Film irgendwie Stopp machst. Das ist irgendwie blöd, finde ich. Also ich hab da so eine innere Pistole, die sagt, nein, du guckst da jetzt weiter, weil da ist noch nicht vorbei.
Es ist aber innerhalb der beiden Teile sind ja noch einzelne Kapitel drin. Also du hast ja immer noch Einblendungen. Also könntest du theoretisch dort aufhören, wenn du das wollen würdest. Aber ja.
Ja, ich bin ich halt vielleicht einfach zu pingelig. Ja. Das kann auch gut sein. Wir haben ja eine Unterscheidung. Also so die ersten beiden Folgen sind so in der Jugend bis etwa 98 und dann kommen wir der erste Teil ist wirklich so Jugend, klappert ab bis 98 und die zweite dann 98 bis jetzt. Ja, jetzt habe ich so zwischendrin mehr als gedacht, es wird ja von allen möglich. Wir haben es von Alkohol, wobei Alkohol ja wirklich noch das Harmloseste ist, um was es hier geht, sondern wir reden von Ketamin. Er hat jetzt ja wirklich alles eingeworfen, was irgendwie verfügbar war oder was er über seinen Dealer, der hier tatsächlich auch zu Wort kommt, besorgt bekommen hat und sich dann irgendwie Wochen, tagelang eher abgeschossen hat. Aber so zwischendrin hatte ich so ein kleines Problem, weil ich schon so jetzt nicht das, ja, es ist schwer auszudrücken, aber es ist mir so teilweise ein bisschen sauer aufgestoßen, wie man über diverse Drogen halt berichtet hat. Also ich meine, klar, Charlie Sheen ist, und das muss man auch einfach sagen, das ist ein Suchtkranker und das siehst du auch. Wenn der über gewisse Drogen spricht, wenn der über gewisse Wirkungen spricht, da kommt kaum ein kritisches Wort dazu. Und da hatte ich so teilweise wirklich so ein bisschen diese Probleme, dass manche Drogen, finde ich, schon so ein bisschen verharmlost wurden. Wie siehst du es?
Ja, das ist ein so interessanter Aspekt, den du da reinbringst, weil ja, ich als jemand, der sich dem ja bewusst ist, was diese Drogen anrichten können, nicht, dass ich das selbst erlebt hätte, aber in einem gewissen Alter hat man ja schon das eine oder andere mitbekommen. Ich hatte jetzt diesen Eindruck weniger, weil er ja für sich stehend ja eigentlich schon immer das Gegenargument liefert, warum man keine Drogen nehmen sollte. Also das war für mich so ein bisschen das hat mich dann meistens so gestimmt, dass ich fand, ja, er erzählt jetzt, wie das war damals. Aber man weiß ja dann auch, wie es herausgekommen ist und auch anhand dessen, was die anderen dazu sagen, in welcher Phase er war und so. Also es hat sich dann schon wieder so ein bisschen ausgepegelt, sage ich jetzt mal, oder ausgewogen, weil man hat ja nicht ihn einfach über die Drogen erzählen lassen und hat das dann so im Raum stehen lassen, sondern es gab ja immer gleich die direkte Konsequenz daraus. Aber wenn du die einzelnen Episoden oder Passagen nehmen würdest, in denen er von Drogen schwärmt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann könnte man natürlich das schon meinen, ja, dass es vielleicht ein bisschen verherrlichend ist. Aber ich habe immer das Gefühl, dass eben so die Gegenreaktion oder die Zwischenschnitte, die dann gekommen sind, wenn man ihn dann sieht im Drogenrausch und wie verpeilt er da war und wie schlecht er auch aussah während diesen Drogenexzessen, fand ich es schon gleich wieder so, ui, abschreckend für mich auf jeden Fall.
Ja, von außen gesehen fand ich das auch, aber ich finde, ich meine, klar, es ist seine Geschichte, er erzählt sie, wie er sie erlebt hat, und aber mir fehlt so ein bisschen mehr Selbstreflexion teilweise, weil er lächelt viel weg. Er sagt, ja gut, dann habe ich hier halt wieder eine Woche lang, nachdem ich im x-ten Entzug war, mir irgendwas reingeballert. Und ja, es kommt auch immer wieder so dieser Spruch, und das dachte ich, das ist eigentlich schon ein bisschen mies. Und da sagt er oft, ja, wenn sich eine Tür schließt, macht sich eine andere auf. Das ist für mich was, wo ich denke, du hast einfach teilweise echt ein Schweineglück gehabt. Dass du überhaupt noch lebst, dass du eine Familie hast, die dich einigermaßen auffängt. Und ich glaube, der Vater hat da ordentlich viel im Hintergrund gearbeitet, dass der nicht komplett abstürzt oder dass er zumindest mal nicht mehr als nur ein paar Tage ins Gefängnis kommt. Weil so von den Eskapaden, was du dann noch mitkriegst, und auch wenn die erzählen, dass er nach irgendwo zu einer Party kommt und hat einen Tennisball großen Brocken Kokain dabei. Und halt auch so dieses, dass man seinen Dealer mit reinnimmt, der dann erzählt, ja, wir sind Freunde und so, ja klar, ich verdiene an einem Abend dann schon mal locker $20,000 mit Verkauf. Und ja, bleibt dann ein paar Tage, geht dann aber wieder nach Hause, schlaft dann 2 Wochen, kommt zurück und er ist immer noch drauf. Das sind mir Sachen, wo ich mir denke, also warum brauche ich den da drin? Weil der hat mir eigentlich keinen Mehrwert gebracht, sondern das war irgendwie auch so ein bisschen Aufschneiderei, fand ich. Was glaubst du, warum, ich habe es eigentlich jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber mich würde deinen Standpunkt natürlich interessieren, warum hatten seine Eskapaden eigentlich nie einen wirklich großen, keine wirklich großen Auswirkungen auf ihn?
Also du meinst jetzt körperlich?
Nein, auf seine Karriere. Ah. Weil, ich meine, er wird immer wieder, ach Gott, um Himmels Willen, Charlie Sheen und bla. Aber wirkliche Konsequenz aus seinem Verhalten, jetzt auch aus den gewalttätigen Auseinandersetzungen mit seinen Frauen, also mit seinen Ex-Frauen und so weiter und so fort, dass er mit der Knarre durch die Gegend rennt. Okay, gut, das ist jetzt immer wieder was anderes in Amerika. Aber ich glaube, in Los Angeles, glaube ich, ist es nicht erlaubt. Ich weiß es jetzt aber auch nicht genau.
Ich kann dir ganz klar sagen, an was das liegt. Die geldgeilen Studios, das sieht man ja am Beispiel Two and a Half Men recht gut, Mitte 2000 oder gegen Ende 2000, als er da eben diese Gewaltvorwürfe kamen und man weiß, er driftet langsam wieder in die Drogen ab. Als sich Chuck Lorre, also der Schöpfer der Serie, eigentlich schon überlegt hat, ob er da aussteigen soll, weil er Angst hatte, dass Charlie Sheen das Ganze gegen die Wand fährt, haben sie ihm ja quasi ein Ultimatum gestellt. Sie haben ihn nicht rausgeschmissen, weil sie wussten, er bringt die Einschaltquoten. Wir stellen ihm jetzt ein Ultimatum, du machst jetzt diesen Entzug und dann zahlen wir dir 2 Millionen US-Dollar pro Folge. Also da musst du halt auch das System, das dahinter ist, hinterfragen. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre, wobei vor ein paar Jahren hatten wir ja ein ähnliches Beispiel mit Ezra Miller. Bei The Flash, den hat man ja dann auch in die Besserungsanstalt, sage ich jetzt mal, geschickt, damit man den Film dann trotzdem noch veröffentlichen kann. Aber eben, da ist so viel Geld dahinter und man weiß einfach, Charlie Sheen, der zieht das Publikum an. Ich meine, ja, selbst da, dann, als er so richtig abgedriftet ist, das kommt dann im zweiten Teil, wo er dann ja noch auf Tour gegangen ist mit seinem Tigerblatt und weiß ich was alles, Winning und so, wo er ja völlig absurd unterwegs war und trotzdem die Leute immer noch begeistern konnte. Dort hatte ich dann auch wieder so den Eindruck, hey, was ist eigentlich mit den Leuten los? Aber da siehst du mal, oder? Es funktioniert halt, es bringt Geld. Wenn er nicht so viel Geld reingebracht hätte, dann hätte es schon viel mehr Konsequenzen gehabt. Das sieht man ja auch an anderen Beispielen in Hollywood, die man dann einfach fallen gelassen hat, weil sie auch nicht mehr das gebracht haben, was man sich erhofft hat finanziell. Und er hatte halt einfach Glück, dass er immer irgendwie eine Fanbase hatte, die ihn von Anfang bis Ende den Rücken gedeckt hat und auch natürlich die Dollar in die Kasse gespült hat.
Ja. Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, ich glaube halt auch, dass Martin Sheen da im Hintergrund schon ein bisschen agiert hat und ihn dann wirklich so von Schaden auch ein bisschen bewahrt hat. Aber ja, der hatte einfach teilweise wirklich absolut viel Glück, eine sehr stabile Fanbase. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch so diesen, gerade so bei seiner Tour, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass die Leute einfach sehen wollen, wie der abgefuckt ist. Und ob er nicht vielleicht doch irgendwas, was, keine Ahnung, sich nackt auszieht und mit Tigerblut begießt und durchs Publikum rast oder so. Ich meine, der Typ ist out of control. Und das könnte natürlich dann auch den gewissen Voyeurismus von manchen Leuten halt auch anstacheln, die dann sagen, ja, ich will gucken, wie er fällt. Und zwar, wie er richtig fällt. Und am besten noch live.
Ja, das ist das, was mich eben so ein bisschen schockiert hat, dann vor allem im letzten Teil. Das ist wohl so eine Mischung zwischen, ja, Faszination für eine Figur, dass der das alles machen kann und eben sehen, ja, jetzt ist der so hoch, jetzt kann er fallen. Und eben auch so eine gewisse Art von toxischer Männlichkeit auch noch so zelebriert in der Öffentlichkeit, die man ja heute eher als verurteilungswürdig anschaut. Und er hat das einfach so rausgetragen und die Leute haben gedacht, ja, schau mal, der kann das noch. Etwas, das wir selbst noch machen wollen, vielleicht so. Also das sind ja viele Faktoren, die da mit einfließen am Ende.
Ja, ich glaube halt auch, dass ohne ihn, also zumindest für mich, hat damals auch Two and a Half Men überhaupt nicht funktioniert. Und das war ja eigentlich auch sein alter Ego. Also die haben das ja wirklich auf den gemünzt und haben dann auch gesagt, okay, gut, wir brauchen so, der ist wie Charlie Sheen. Und die haben ja auch gesagt, kriegt ihr den? Und 2 Millionen Dollar pro Folge. Und ich meine, er sagt es auch, und das fand ich ganz interessant, weil ich da auch selbst dran gedacht habe, dachte ich, wie könnt ihr dem 2 Millionen Dollar pro Folge bezahlen, wenn der Typ total out of control ist? Und er sagt es auch. Und hat er auch gemeint dann, ja, wie können die mir nur so viel Geld geben? Mir. Wo ich gedacht habe, ja, klar, natürlich, bei Stange halten und gucken, wie weit es geht. Und irgendwann ging es einfach nimmer. Und darauf kommen wir auch noch. Gab's was dich besonders interessiert hat oder was du jetzt vielleicht auch noch nicht wusstest, selbst als großer Fan?
Also so die ganzen letzten Jahre, weil so eben die Tigerblutphase, die habe ich noch mitbekommen, da bin ich dann ausgestiegen und das sehr öffentlich gemacht hat, dass er HIV-positiv ist. Das habe ich auch noch mitbekommen, aber eher so am Rande. Aber der ganze Prozess, wie es dann von seinem exzessiven Leben jetzt zu diesem Punkt gekommen ist, wo er jetzt lebt, der sagt ja, er ist seit 8 Jahren, ist er clean, er ist wieder mehr mit seiner Familie beschäftigt, der ist auch eher asketisch unterwegs im Leben und wie es überhaupt dazu geführt hat. Und das ist vielleicht der Teil, der dir ein bisschen gefehlt hat, während der sehr exzessiven Phase, dass man das dort vielleicht schon mal ein bisschen kritischer betrachtet hätte. Das kommt dann am Schluss alles erst so, diese Reue und dass es eigentlich eine Scheißzeit war und er sich, wenn er sich Videos von sich selbst ansieht, nicht mehr wiedererkennt und findet, dass das eigentlich alles eine ganz üble Scheiße war, die da gelaufen ist in seiner Karriere oder eben seiner Drogenphase. Das wird dann am Schluss halt noch so abgefrühstückt, ein bisschen. Aber dort, das war so das, was mir noch so gefehlt hat, weil ich irgendwann einfach auch kein Interesse mehr hatte, der Karriere von Charlie Sheen noch zu folgen. Und das war für mich dann so der, ich sage jetzt mal, Augenöffner, wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber der Teil, der mir noch gänzlich unbekannt war. Und dann so einzelne Dinge, wie eben die Freundschaft zu Nicolas Cage, das fand ich irgendwie noch amüsant, das habe ich nicht gewusst, also, oder dass er schon mit George Clooney in jungen Jahren verkehrt hat. Ja, eben so einzelne Ausschnitte, die dann die Biografie, die ich von ihm schon im Kopf hatte, dann so vervollständigen konnten. Und auch eben, wie sein Vater im Hintergrund, wie du es ja schon gesagt hast, sehr krass involviert war. Immer, ich habe mich nämlich auch in den 2010ern immer wieder so gefragt, was sagt wohl Papa Sheen dazu, was sein Sohn jetzt da gerade abzieht? Und von dem hat man von mir aus gesehen nicht so viel mitbekommen, oder ich zumindest nicht. Und das wird jetzt hier schon noch so beleuchtet, auch wenn er selbst nicht zu Wort kommt. Und das sind alles so Dinge, die mich überrascht haben, beziehungsweise die das ganze Bild, das ich von Sheen hatte, auch noch erweitert haben.
Ja, es gab ein paar Punkte, wo ich Also mich hat tatsächlich so diese Alex Jones Story mit Verschwörungstheorien und wo er ja dann auch anfängt, den Produzenten von Two and a Half Men ja teilweise antisemitisch zu beleidigen. Der Punkt, ich meine, wir sehen Alex Jones, aber so der Punkt hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe das Interview damals, ich wusste, dass er bei Alex Jones war. Also Alex Jones ist ein amerikanischer Podcaster, der Verschwörungstheorien und auch Donald Trump hin hat und auch so rechte Tendenzen. Naja, doch schon ein rechter YouTuber, also ein rechter Podcaster ist. Dort hat Charlie Sheen 2006 eine übelst skurrile Show abgezogen, auch mit Verschwörungstheorien um 9/11 und alles Scheiße, und hat wirklich übelst vom Stapel gelassen. Die habe ich mir heute auch nochmal wirklich durchgelesen und da wird's dir teilweise echt Angst und Bange. Das hätte mich ein bisschen mehr interessiert. Dass er mit Nick Cage so befreundet war, wusste ich auch nicht. Fand ich auch ganz cool gemacht. Haben sie auch schöne, gibt's ein paar schöne Anekdoten. Da hätte mich auch vielleicht Nick Cage vielleicht noch ein bisschen interessiert, der sich damit dazugesetzt hätte und gesagt, hey, weißt du noch damals, aber wir werden sehen, vielleicht sind sie auch gar keine Freunde mehr nach der Dokumentation. Und ja, da, ja, so die Skandale von Two and a Half Men werden angesprochen, aber auch nicht wirklich vertieft. Wir haben auch Chuck Lorre und John Cryer auch im Interview in der Show. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich glaube, die haben sich auch irgendwie ausgesprochen und wohl auch ihren Frieden miteinander gemacht. Aber da hätte es mich tatsächlich nur noch ein bisschen mehr interessiert. Ja, also ich habe dieses Alex Jones Interview nicht ganz damals mitgekriegt und da habe ich aber auch noch Two and a Half Men geschaut. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich kann mir es jetzt aus privaten Gründen einfach nicht mehr angucken, weil ich sagen würde, der Typ geht mir einfach nicht mehr. Hast du noch irgendwas? Hat sich dein Bild eigentlich so nach der Dokumentation über Charlie Sheen geändert? Oder ist deine Meinung über die Person, den Schauspieler, gleich geblieben?
Wie gesagt, es hat das Bild, das ich hatte, noch um ein paar Punkte erweitert, aber groß das Bild verändert hat es eigentlich nicht. Wir sehen ja auch nicht, wen sie alles noch angefragt haben für die Doku, die dann eben dann vielleicht abgesagt haben und fanden, nee, mit diesem Arschloch will ich nichts mehr zu tun haben oder weiß ich was. Das wird ja auch außen vor gelassen in dem Sinne. Wir erfahren ja nur, warum das der Vater und der Bruder nicht mitmachen wollten, weil sie zu involviert waren, wird da gesagt. Aber es könnte ja wirklich auch sein, dass sie andere Leute noch hinzuziehen wollten, die da nicht mitmachen wollten. Eben, dass all seine Ex-Frauen oder die meisten da mitmachen, die ja wirklich teilweise mit ihm durch die Hölle gegangen sind, wie Dennis Richards, dass die sich da bereit erklärt hat, fand ich interessant. Es sind aber alles Leute, die eben mit ihm im Reinen sind heute. Und es wäre vielleicht noch spannend gewesen, auch jemanden zu hören, der findet, nee, der Typ, der geht gar nicht. Das wäre vielleicht dann noch so der ergänzende Zusatz gewesen, den man da noch hätte einbringen können und vielleicht das Bild noch etwas vervollständigt hätte. Aber wie gesagt, für mich sind einfach die einzelnen Lücken, die ich noch hatte, die sind jetzt gefüllt worden. Ich finde auch nicht, dass das alles entschuldigt, was er da gemacht hat. Auch die Gewaltausbrüche, die da gemeldet wurden, wenn das alles stimmt. Ich finde, man darf immer noch mit einem kritischen Blick auf Charlie Sheen schauen. Und ja, was mir halt so ein bisschen so fahler Beigeschmack so zurückbleibt, ist halt die Tatsache, Charlie Sheen hat von Anfang bis am Schluss hatte immer diese Hochs und Tiefs. Er hat sich immer wieder rausgerettet und ist dann wieder brutal abgestürzt. Ich frage mich, ob es jetzt wirklich so ist, wie diese Doku am Ende darstellen möchte, dieses Happy End, ob das jetzt wirklich noch so weitergeht oder ob denn dann der Charlie Sheen vielleicht doch wieder irgendwann in sein altes Muster verfällt. Wir wissen es nicht. Ich mag es ihm gönnen oder ich wünsche es ihm, dass es nicht so sein wird, dass jetzt wirklich nicht Genugtuung, sondern eben jetzt diesen Teil seines Lebens wirklich abschließen konnte, weil er herausgefunden hat, was es braucht oder was er wirklich braucht im Leben, abseits von den Drogen. Aber ja, das wissen wir natürlich nicht, was jetzt noch alles kommt. Aber ja. Ich würde es ihm gerne wünschen, dass er jetzt an diesem Punkt angelangt ist.
Ja, ich weiß halt nicht. Also ich denke halt, dadurch, dass er ein Suchtmensch ist, muss der höllisch aufpassen. Und wenn du halt auch so, finde ich, so die Storys hörst von wegen, er kommt aus der Reha, geht dann weg, dann ist wieder irgendwie wochenlang alles gut, auch monatelang oder auch mal ein Jahr lang alles gut und dann sieht er irgendwas, was ihn direkt triggert und er sagt, alles klar, gut, ich muss jetzt, das gönne ich mir jetzt. Und ich glaube, das muss, und ich bin auch ein Suchtmensch, also zumindest mal was Nikotin und Kaffee angeht, aber ja, ich will mir das gar nicht ausmalen, wie das mit harten Drogen ist. Also, wo du einfach sagst, okay, gut, ich kann da nicht hingehen, ich kann mit dem nicht mehr rumhängen oder mit dem nicht mehr rumhängen, weil da einfach viel zu viele Berührungspunkte mit dem alten Leben sind. Das ist ultra schwer. Ich würde es ihm auch natürlich absolut gönnen, wenn er da jetzt sagt, okay, alles klar, das war's, fertig, es geht nicht mehr. Aber ich glaube halt auch, dass das richtig, gerade so in der heutigen, auch gerade heutzutage jetzt nochmal, richtig, richtig schwer ist. Mein Bild hat sich, was heißt geändert? So zwischendrin dachte ich bei der Doku, ach Gott, ist das echt ein armes Schwein, das halt Gott sei Dank irgendwie halt das Quäntchen Glück hat, dass er nicht draufgegangen ist und dass er sich trotzdem immer wieder berappelt hat. Ja, auch so diese, sie haben halt, finde ich, so bei diesen, wenn du dir mal durchliest, was da halt auch alles an Gewalt vorgefallen ist, das sind so Sachen, wo ich mir selbst unter Drogeneinfluss denke, ist für mich absolut verurteilenswert. Und ich fand's auch krass, dass Denise Richards, die ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, mit ihm durch die Hölle gegangen ist, da auch in den Interviews dabei war. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit es rechtlich irgendwie eingegrenzt wurde. Also, dass man jetzt gesagt hat, okay, pass auf, über gewisse Sachen rede ich, über gewisse Sachen rede ich nicht. Wobei mir sie jetzt nicht so vorkam, als ob's, also von der Person her kam sie jetzt nicht so rüber, als ob sie mit irgendwelchen Sachen hinterm Berg hält. Trotzdem fand ich es sehr interessant. Aber ja, mir hat so noch das kleine Stück hat mir noch gefehlt. Soll man noch schnell zu einer Kurzkritik kommen? Oder hast du noch irgendwas, über was du reden wolltest?
Nee, das passt eigentlich. Aber das geht wieder in das, was du vorhin gesagt hast mit Denise Richards. Wie gesagt, wir sehen nicht, was sonst noch da gewesen wäre, weil es ja in dieser Doku halt nicht abgebildet wird. Und ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können, keine Ahnung.
Dann schieß los mit deiner Kurzkritik und dann noch der Frage, ist es eine Empfehlung für alle oder nur für Fans? Aber mach erstmal deine Kurzkritik.
Ich finde, für die 3 Stunden, die diese Doku dauert, habe ich mich nicht gelangweilt. Ich fand sie ziemlich unterhaltsam, in Anführungszeichen, auch wenn die Themen teilweise, wenn man da teilweise wirklich leer schlucken muss, was da alles ans Licht kommt. finde ich schön aufgebaut, man kann gut folgen, man erfährt gewisse Dinge, die man vorhin noch nicht gewusst hat, sieht auch, wie das Ganze, wie der ganze Werdegang von Charlie Sheen aussieht, warum er vielleicht auch in diesen Drogenrausch sich geflüchtet hat, was er sonst so für persönliche Probleme hat. Also an sich würde ich sagen, habe ich die Doku trotz allem eher in positiver Erinnerung, weil ich finde, für das Format, das man da zur Verfügung hat, erfährt man relativ viel. Eben alles, was nicht drin stattfindet, wissen wir natürlich nicht. Und ich bin eben gespannt, ob dann da plötzlich noch Reaktionen darauf kommen in der Zukunft, wenn dann die Doku schon etwas länger veröffentlicht ist. Das wissen wir nicht. Aber ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, wenn man gar kein Fan ist von Charlie Sheen. Würde ich sagen, lasst man es lieber sein, weil, ja, außer man ist interessiert an Drogenexzessen und wie sie zustande kommen, dann kann man sich's auch anschauen, aber ich denke schon primär, dass es für Fans ist von Charlie Sheen, die wirklich noch so ihren Horizont über ihn oder das Bild, den Horizont vielleicht nicht, das Bild von ihm, noch etwas vervollständigen wollen, habe ich das Gefühl, dass man selbst als Hardcore-Fan vielleicht noch das eine andere erfährt, was man vorhin so noch nicht gewusst hat. Daher würde ich sie definitiv empfehlen.
Gut, also ich fand es ja auch interessant, gerade so die erste Hälfte, weil es ja viel über die Kindheit war, was ich teilweise nicht wusste. Irgendwann haben mich die Drogen tatsächlich, die ganzen Exzesse irgendwann etwas ermüdet, gerade so gegen Ende auch vom ersten Teil. Ja, ich hätte halt ein bisschen tiefere Einblicke so in die zweite Hälfte gern gehabt. Und manchmal ist sie mir einfach zu oberflächlich. Also mir fehlt so eine richtige Reflexion und vielleicht auch noch ein paar, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, Stimmen, die ihm vielleicht nicht so wohlgesonnen sind und einfach sagen, hör zu, das, was du gemacht hast, kann ich dir nicht verzeihen, das geht nicht. Ich finde auch so ein paar kritische Punkte, wie gesagt, teilweise finde ich schon, dass ein bisschen Drogen verharmlost werden oder verherrlicht, nicht verharmlost, sondern verherrlicht. Und was dieser Dealer da zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht wollte man ihn einfach nur zeigen und sagen, hey, cool, guck mal da, der hat ordentlich Kohle verdient. Sonst ist es ja für Fans auf jeden Fall und für Leute, die sich für den Charakter interessieren, ist es auch was, weil du bekommst viel, viel, viel um die Ohren. Und ich war, ja, wie gesagt, ein bisschen erschlagen teilweise, aber auch, also nicht gelangweilt. Das war ich auf keinen Fall. Also kann man sich auf jeden Fall angucken, würde ich sagen.
Und eben, ich finde, obwohl dieses Argument immer ein bisschen doof ist, aber im Gesichtspunkt, dass es eine Netflix-Produktion ist, auch hat sie auch das geliefert, was ich persönlich erwartet habe, so ein bisschen, eben das, was du noch so angesprochen hast, diese einzelnen Teile, dass es eben doch nicht ganz so weit in die Tiefe geht, wie es vielleicht könnte, aber eben für eine Netflix-Produktion muss ich sagen, ist es eine solide Leistung.
Ja. Ja, und es wird auch ausgepackt, also er hält da nicht hinterm Berg, diese Aussage über die Serie, er packt aus, die kann man schon auf jeden Fall bejahen. Gut, von meiner Seite aus wären wir durch.
Ja, ist sicher gut, wenn man sich immer noch selbst seine Dinge dazu denkt, wenn man sich das Ganze anschaut.
Eben. Also nicht ganz unkritisch drangehen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei der Doku oder was auch immer ihr euch anschaut. Hört unsere Podcasts. Ich sag schon mal tschü und dann darf der Bodo. Ciao, ciao.
Man.
So, it's late.